der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist nicht Wolfgang Denk und ich bin nicht Pressesprecher der Netz Oberösterreich. Aber keine Sorge, die Ihnen vertraute Stimme dieses Podcasts müssen Sie auch heute nicht missen. Denn heute ist er es, der als Talkgast Rede und Antwort steht. Mein Name ist Charlotte Enzelsberger. Wie Wolfgang Denk bin auch ich Teil der Unternehmenskommunikation der Netz Oberösterreich und darf heute in die Rolle der Hochspannungsgastgeberin schlüpfen. Für den ersten Teil unserer neuen Serie Hochspannende Mythen und Fakten. Strom kommt aus der Steckdose, das lernen wir schon als kleine Kinder. Wie genau er dahin kommt und was wir tun müssen, um auch künftig zuverlässig mit Strom versorgt zu werden, darüber kursieren aber einige Mythen. Diese wollen wir in dieser Podcast-Serie einem Faktencheck unterziehen. Heute widmen wir uns dem Thema Freileitung, also Leitungen, die oberirdisch über Masten geführt werden, im Gegensatz zu Erdkabeln, die unter der Erde verlegt werden. Und weil es rund um dieses Thema sehr viele Mythen gibt, werden wir diese in mehreren Podcast-Teilen behandeln. Beginnend mit dem heutigen Teil 1, wo wir uns Mythen zum Umwelteinfluss von Freileitungen anschauen. Wolfgang, bevor wir starten, aber erst einmal die Frage an dich. Alles klar auf der anderen Mikroseite.
Alles gut. Danke, dass ich da sein darf.
Wir sprechen heute über das Thema Freileitungen und deren Umwelteinfluss. Da werden immer wieder Bedenken geäußert, dass Freileitungen im Vergleich zu Erdkabeln schlechter für die Umwelt seien. Um welche Bedenken geht es denn da konkret?
Ja, ganz konkret geht es bei diesen Bedenken, die da immer geäußert werden, einmal primär um die Sichtbarkeit, weil natürlich jede Leitung, die errichtet wird oder die geplant ist, dass sie gebaut wird, ein Eingriff in das Landschaftsbild darstellt. Ja, also man sieht das Umspannwerk, man sieht die Maste der Leitung und man sieht natürlich dann die Seile, die zwischen diesen Masten gespannt sind. Das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, ja, weil wir wissen das selber, Personen, die seit vielen Jahren oder die an diesen Anblick gewöhnt sind, die nehmen das weniger stark wahr als Personen, die eben vorher, ich sag mal, ein Lebensumfeld gehabt haben, wo es eine Leitung in dieser Form nicht gegeben hat. Das heißt, das ist der erste und große Einfluss in einer Leitung ist eben in das Landschaftsbild. Und dann gibt's noch Eingriffe, ja, wie die Bodennutzung oder Flächenversiegelung, wie quasi Gefahren für Vögel oder den Vogelzug, aber auch den Verbrauch bzw. die Waldboden in Anspruchnahme, also wenn eine Leitung zum Beispiel durch ein Waldgebiet führt.
Okay, das heißt, die Menschen haben Sorge um das Lebensumfeld, so wie sie es gewohnt sind, mit allen Tieren, die sie gewohnt sind, mit dem Bild, das sie vor Augen haben. Wie kann man ihnen denn diese Sorgen nehmen?
Wir versuchen immer, dass man die Bevölkerung oder jene Grundstückseigentümer und jene Menschen, die eben dann im Umfeld dieser Leitung wohnen oder leben, dass man denen Beispiele aufzeigt, wie das in anderen Fällen ausschaut, wie wir solche Leitungen planen, wie wir sie gestalten, dass man eben diese Wahrnehmungsschwelle in der Landschaft möglichst gering hält. Das fängt auch bei speziellen Lackierungen der Metalle, also der Gittermaste, das geht hin bis zu speziellen Legierungen auf den Seilen, dass die Seile nicht in der Sonne schimmern, ja, und geht bis dahin, dass man halt bei der Planung einer Trasse darauf achtet, dass man natürliche Gegebenheiten ausrichtet, also zum Beispiel eine Geländekuppe oder dass man möglichst nahe an einen Waldrand ist, dass diese Leitung oder die Teile der Leitung wie Maste eben nicht mitten in einem Feld drinnen stehen und von weit hin sichtbar sind, sondern dass man dort natürliche Landschaftskanten nützt, ja, um die Leitung weniger sichtbar zu machen.
Mhm. Und wenn man es jetzt im Vergleich Erdkabel anschauen, wie schaut es da aus mit der Inanspruchnahme und dem Umwelteinfluss von Erdkabeln?
Naja, man muss prinzipiell vorweg sagen, es gibt ja sowohl bei der Freileitung als auch beim Erdkabel gibt es ja eine Grundinanspruchnahme. Ja? Also wir können die Freileitung nicht aufstellen, ohne dass wir den Masten irgendwo hinstellen. Das heißt, wir brauchen einen Maststandort, einen Grund, den wir nutzen dürfen. Es gibt dann sogenannte Überspannungsflächen, also die Flächen unterhalb der zwischen den Masten, wo die Leiterseile drüber gespannt werden. Und dann gibt es natürlich Flächen, wo zum Beispiel Umspannwerk steht, weil jede Leitung braucht dann einen Anfang und einen Endpunkt, und das ist halt bei den Hochspannungsleitungen im Normalfall ein Umspannwerk. Das Gleiche, also diese gleiche Bodenversiegelung oder ähnliche Bodenversiegelung gibt es natürlich für Erdkabel genauso. Ja, also das Erdkabel ist ja deswegen nicht, weil es in der Erde verschwindet, dann weg und hat keinen Einfluss mehr, sondern der Erdkabel wird im Normalfall so gebaut. Also da gibt es die Baugrube, ja, die sogenannte Künetten, die ist um die 2 Meter breit, ist meistens 1,50 Meter bis 1,80 Meter tief. Und in diese Künetten kommt dann unten ein Sandbett. Das muss man, also das hat einfach den Grund, auf dieses Sandbett werden dann die Leerrohre gelegt, in die dann die Erdkabel eingezogen werden. Da muss man sich so vorstellen, es entsteht ja in einem Kabel durch den Stromtransport eine gewisse Temperatur, also Erhitzung. Und diese Hitze, die dann in der Erde drinnen ist, muss eben möglichst schnell abgeführt werden, weil sonst werden die Erdkabel einfach sind permanent dieser Hitze ausgesetzt und würden dann quasi die Lebensdauer der Erdkabel beeinträchtigen. Das heißt, da gibt es eben eine spezielle Sandschüttung, dann kommen diese Leerrohre drauf, wo dann die Kabel drinnen liegen, das wird dann wieder zurückgeschüttet mit dieser Sandschützung, und oben drüber ist dann quasi nochmal so ein Schutzstreifen, falls dann einmal irgendwo es zu Erdarbeiten kommt, dass man dort eben erkennt, dass da eine Leitung liegt. Und das ist einmal dieser Bereich, den wir beim Erdkabel selber brauchen. Also das ist quasi ein durchgehend, auf der gesamten Trasse ein durchgehendes Sandbett oder Konglomeratbett, das eben dazu gebraucht wird, dass eben diese Temperatur abgeleitet wird. Zusätzlich gibt es dann aber noch sogenannte Muffengruben. Ja, und die Muffengruben muss man sich vorstellen wie so eine kleine Fertigteilgarage. Also das sind Bauwerke, die sind, ja, ich sage mal, um die 3 Meter breit und 4 bis 5 Meter lang. Ja, haben eine Höhe von ungefähr 1,80 Meter bis 2 Meter. Und diese Muffengruben braucht man deswegen, weil die Kabelstücke, die wir da einziehen können, von den 110 kV-Kabeln, nur 800 plus minus Meter lang sein können. Hat einfach den Grund, sonst kann man die nicht mehr transportieren, die wären so schwer, die wären so groß, ja, dass werden geliefert auf so einer großen Kabelrolle, und die können eben nur diese Länge haben, weil sonst dieser Transport nicht mehr möglich ist auf öffentlichen Straßen. Das heißt, ich brauche alle 800 Meter so eine, unter Anführungszeichen, Muffengrube, Fertigteilgarage, die ich eingraben muss, weil das sind die Punkte, wo ich dann, wenn es zu einem Schaden am Kabel kommt oder wenn dort was repariert werden muss, wo ich dann das Kabel, ich sage mal, dieses Kabelstück ausziehen kann und wieder einziehen kann. Weil ein Kabel wird nicht so verlegt, dass das beim Ort A anfängt, dann die Erden aufgerissen wird, das Kabel eingeschmissen wird und am Ort B aufhört, weil es halt lauter Teilstücke sind, die da geliefert werden und die dann zusammengestückelt werden müssen.
Okay, das heißt, zusammenfassend kann man sagen, ob jetzt Freileitung oder Erdkabel, beides ist ein gewisser Eingriff in die Natur.
Genau, also beides ist ein Eingriff in die Natur. Wie gesagt, der große Unterschied ist halt, bei der Freileitung ist es offensichtlich, ja, weil dieser Eingriff halt für jedermann, der vorbeigeht, sichtlich ist. Beim Erdkabel ist diese Offensichtlichkeit nicht so gegeben, aber man wird trotzdem, wie gesagt, alle 800 Meter die Markierung sagen, dass es dort eben diese Muffengrube gibt. Ja, es wird dort alle 800 Meter irgendwas geben, wo man dann im Bedarfsfall das möglichst schnell reparieren kann. Das heißt, das Erdkabel hat genauso seinen Bodenverbrauch, ja, wie eine Freileitung. Jetzt, wenn man es im Vergleich setzt, ist der Bodenverbrauch beim Erdkabel natürlich größer, ja, weil eben, wie gesagt, diese Fläche, wo auf der gesamten Trasse dieses Erdkabel drinnen liegt, eben nicht bebaut werden kann. Das muss immer freigehalten werden, sonst ist dort einfach keine Reparatur oder dieser Austausch der Kabel über die Muffengruben nicht möglich. Und sowas ist zum Beispiel bei der Freileitung dann nicht so der Fall, ja, weil dort braucht man halt den Standort, wo der Mast steht, und dazwischen hängt einfach das Seil in der Luft und man kann Im Regelfall diese Flächen, die unterhalb der Seile sind, wenn es eine Landwirtschaft ist, ganz normal bewirtschaften. Dort gibt es zwar eine Beeinflussung, weil du halt nicht mit großen landwirtschaftlichen Maschinen durchfahren kannst, also mit riesengroßen, aber du kannst nach wie vor diese Flächen dort bearbeiten.
Und gibt es da ein Instrument, das überprüft, ob diese Eingriffe verhältnismäßig sind oder festlegt, wann Eingriffe in die Natur verhältnismäßig sind?
Also es gibt jetzt bei diesen Genehmigungsverfahren Richtlinien, ob wann oder ab welcher Größe, ab welcher Länge diese Verfahren einer besonderen Betrachtung zu unterziehen sind. Das ist jetzt ganz konkret, ist das Thema der Umweltverträglichkeitsprüfung. Also wenn jetzt eine Leitung eine gewisse Länge überschreitet, dann ist dort eben in dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz vorgeschrieben, dass für diese Leitung bei Erfüllen dieser Prüfungskriterien dann eben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Die Umweltverträglichkeitsprüfung, das ist quasi der Goldstandard, ja, der Genehmigungsverfahren in Österreich. Da haben wir schon mal eine eigene Podcast-Folge aufgenommen. Können wir in der Beschreibung dieser Folge verlinken. Heißt aber nicht, dass dort jetzt besonders strenge Auslegungen der Gesetze angelegt werden, sondern das ist einfach ein konzentriertes Verfahren, wo das einmal in einem Verfahren alle Verfahren gebündelt sind und auf einmal verhandelt wird. Und das ist bei Verfahren, wo es eben keine Umweltverträglichkeitsprüfung gibt, sind das Prüfungen oder Genehmigungsverfahren nach den Materiengesetzen. Also da wird, also nicht Wald- und Forstrecht zum Beispiel, Wasserrecht sind jeweils eigene Verfahren. Dort gibt es halt keine gesammeltes, gebündeltes Verfahren, sondern Einzelverfahren und deswegen ist es weniger öffentlichkeitswirksam als wie halt ein großes Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren.
Alles klar. Dann sage ich vielen Dank, Wolfgang, dass du heute das erste Mal in die Rolle des Talkgastes geschlüpft bist und einige Mythen rund um Freileitung einem Faktencheck unterzogen hast. Da es noch viele weitere Mythen gibt, werden wir uns in der Konstellation noch ein paar Mal sehen. Bis dahin sagen wir beide danke fürs Zuhören.
Danke.
Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at/podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.